Wenn du wackelst, wackelst auch, also synchron. Alles gut, fangen wir an. Okay, herzlich willkommen zur Vorlesung. Animation, heute Interpolationen. Die Vorlesung heute ist mehr so als eine generelle Übersichtsvorlesung gedacht, die in die Thematik ein bisschen einführen soll und mal grob eben die Grundlagen dafür setzt, die wir dann in weiteren Vorlesungen noch vertiefen werden. Da gibt es ganz explizit die Vorlesung spezielle Modellierungsverfahren zu, in denen es dann eben um NURBS und Splines, B-Splines, Bézier-Kurven und deren Konstruktion und Anwendung geht. Hier erstmal ganz generell, was ist das überhaupt, wie funktioniert das? Und wenn ich jetzt dann auch noch Rotationen interpolieren möchte, dann brauche ich ein bisschen anderes Repräsentationsverfahren. Und das stelle ich eben auch vor, nämlich mit den Quaternionen. Das heißt, wir sprechen heute mal 3D-parametrisches Keyframing durch, nachdem wir letztes Mal uns mit den Elementaranimationen beschäftigt haben. Kommen wir jetzt quasi in die nächste Stufe hier hinein. Interpolation und Approximation, das sollte man mal kurz definieren. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die sind zwar ähnlich, aber eben nicht identisch. Am Ende, also danach kommt ein bisschen Beispiele, Anwendung, wo wird das eingesetzt, wie kann man das wirklich exemplarisch auch einsetzen, wo wird das auch zum Beispiel in Computerspielen verwendet. Und am Ende eben auf die Quaternionen ein bisschen eingehen. Was ist das überhaupt? Man hört öfter vielleicht davon, der eine oder andere hat das mal irgendwo in so einem Framework gesehen, hat sich schon immer gefragt, was ist das eigentlich? 3D-parametrisches Keyframing ist quasi die Übertragung dieser klassischen 2D-Techniken, gerade im Stop-Motion und Konsorten, die wir haben, eben auf 3D. Das heißt, die Szenenbeschreibung wird auf einmal auch parametrisch. Vorher waren das eben die verschiedenen Ebenen, die wir zusammen machen. Jetzt haben wir ein wirklich vollkommenes 3D-Modell. Das heißt, wir haben eben auch die entsprechenden Freiheitsgrade, mit denen wir zu kämpfen haben. Typischerweise lege ich nur für die sogenannten Keyframes fest, wie die einzelnen Posen jetzt genau beschrieben werden. Also im Gegensatz zu, ich zeichne die Keyframes ganz klassisch, geht es jetzt mehr so dahin, das ist die Pose, die ihr haben wird und in der nächsten Keyframe, die 2 Sekunden später sein wird, hat er diese Pose und die Aufgabe hier drin besteht entsprechend bei dem System daran, diese Zwischenbilder dafür zu generieren und das idealst automatisch und so, wie der Animator sich das entsprechend auch wünscht. Also lineare Interpolation ist in der Regel nicht das, was man uns sich wünscht. Das heißt, diese ganzen Zwischenframes, die wir quasi aus diesen 5 Keyframes uns jetzt auch schon visuell bis zu einem gewissen Grad denken können, ja, man hat so ein Bild davor, wie quasi diese Figur da durch die Szene schlendert sozusagen, die entsprechenden Zwischenbilder dazu zu generieren, ist die Aufgabe, die wir dem Computer geben wollen. Und das heißt, wir müssen die ganzen Parameter dazu entsprechend definieren und auch hineinfügen. Großer Vorteil gegenüber den reinen Bildmethoden ist hier, dass gerade in 3D-Bereichen hauptsächlich Vektorrepräsentationen sind. Das heißt, das macht unser Leben viel, viel einfacher, weil wir eben nicht auf Pixel zu Pixel interpolieren müssen, sondern eben wirklich sagen können, das ist das Shape und so muss sich dieses Shape entsprechend verändern. Die Auswahl der Parameter erfolgt in der Regel durch das Animationssystem, also diese ganzen Tools geben das schon vor, so typischerweise, was sind sinnvolle Werte, die du anfassen solltest oder anfassen darfst. Prinzipiell ist jedes Attribut einer Szene bzw. eines Modells Eingabe für ein entsprechendes Animationssystem. Das heißt, für jeden Charakter, jedes einzelne Vertex plus jedes Modell, plus Kamerabeschreibung, plus Kamerapositionen, alles das sind potenzielle Parameter, die animiert werden können. Generell gilt dabei, nicht alle Attribute sind geeignet, um interpoliert zu werden. Also ich kann zwar anfangen, ein Morphing zu machen, typischerweise, indem ich Vertex-Positionen durch die Gegend schiebe. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erreichen möchte. Ich möchte dann eher doch Gruppen bewegen. Und vor allem auch das zweite Problem, nicht alle Attribute sind a priori bekannt. Also ich habe dann eher so einen Platzhalter, den ich jetzt da durch die Gegend bewege und das ist der Pfad, auf dem er sich bewegen soll. Wie das Modell jetzt ganz genau am Ende aussieht, wenn der Designer damit fertig ist, weiß ich erst dann, wenn der Designer auch wirklich fertig ist. Ich habe trotzdem die Bewegung schon mal beschrieben. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich da alles anfassen kann. Wir definieren jetzt den Kinegraphen. Das ist eine Hilfskonstrukt, eine Methodik, die uns dabei hilft, solche Interpolationen in einem Einheitssystem zu beschreiben. Also wenn ich jetzt mir davon ausgehe, ich habe eine beliebige 3D-Szene, in denen die Positionen in den Weltkoordinaten verteilt sein können. Ich habe noch Modellkoordinaten, ich habe verschiedene Koordinatensysteme, die gleichzeitig irgendeine Gültigkeit haben. Dann ist das für meine Interpolationsbeschreibung auch entsprechend komplex. Ich würde das entsprechend einmal eher in eine Transformation geben, die mich in einen Einheitsraum bringt, typischerweise zwischen 0 und 1, indem ich eben einen Zeitverlauf angebe, wie man von Position A, die bei 0 definiert ist, zu Position B, die bei 1 ist, mich hinbewege. Und das ist das, was der Kinegraph macht. Im Englischen findet man das nicht unter Kinegraphen, da kriegt man immer ganz andere Vorschläge. Das ist Tweening. Tweening ist ein Kunstwort, das sich aus In-Betweening quasi herausgegeben hat, um eben zu sagen, was mache ich zwischen diesen zwei Keyframes zwischendrin, also in between. Ich beschreibe also über einen Kinegraphen die Art der Interpolation und die Interpolation beschreibe ich über Kurvenformen, Kurven in Anführungszeichen, weil die ersten beiden sind zum Beispiel schon mal keine, nämlich Hold. Hold heißt einfach, es wird überhaupt nichts geändert. Auch das ist eine Interpolation, auch wenn ich leere Menge ist auch eine Menge, das haben wir schon mal. Linear ist die langweiligste, das heißt, ich gehe mit einer linearen Funktion vom Start bis zum Ende. Viel interessanter sind Ease-In, Ease-Out. Ease-In, Ease-Out als Kombination von beidem. Sinusoidal, das heißt, ich habe eine Sinuskurve, die dazwischen schwingt und sämtliche Variationen noch, die hinten drauf kommen, indem ich eine beliebige Funktion zum Beispiel zeichne. Oder eben Splines nehme, also Basisfunktionen, die ich dann zusammensetze, um eben eine glatte Kurve zu erreichen. Ease-Funktionen, das heißt, ich habe quasi nicht dieses lineare, es macht so, sondern es fängt vielleicht langsam an und hört auch langsam wieder auf und beschleunigt sich zwischendrin homogen, wie gesagt, so wie wir Menschen uns auch bewegen. Abrupt höre ich nur dann auf, wenn ich irgendwo dagegen schlage, wo ich nicht mit gerechnet habe. Typischerweise werde ich langsamer ganz unbewusst. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Einmal quadratisch, das heißt, ich habe eine Interpolationsfunktion, die natürlich über das Quadrat der Zeit entsprechend geht. Das heißt, das ist eine so geglättete Kurve. Oder wenn ich daraus dann entsprechend das Negative bilde, ist das dann eine so definierte Kurve. Das ist alles im Intervall zwischen 0 und 1. Deswegen macht es uns auch gerade für die Funktionsbeschreibung das Leben sehr, sehr einfach. Sinusoidal, eben auch im Intervall von 0 bis 1, deswegen Pi halbe hier drin, um eben quasi den Wertebereich von Alpha, den wir gleich noch brauchen werden, zu definieren. Generell und ganz wichtig dabei ist, wir haben keine Garantie bezüglich der Kontinuität. Wir machen hier quasi segmentweise eine Interpolation. Wenn ich jetzt ein schönes Ease-In, Ease-Out anfange, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich das nächste mit Ease-In, Ease-Out mache, dass das gut aussieht. Aber wenn ich jetzt eine Bewegung so mache und dann nochmal so eine mache, dann war das eigentlich nicht die Interpolation, die ich haben wollte. Ja, ich wollte ja eher eine so eine homogene Bewegung daraus bekommen. Das heißt, da steckt dann eben in der Interpolationskurve die Arbeit drin, dass die vielleicht auch stückweise kontinuierlich ist, dass ich da eben eine homogene Bewegung rausbekomme und nicht irgendwie so etwas. Nur als Beispiel. Und das ist eben auch ein Punkt, nämlich dass die Änderungsgeschwindigkeit an den jeweiligen Key-Punkten, also an den Endpositionen, springt. Die ist nicht konstant. Und das ist dann eben auch das, was uns visuell sehr, sehr stark auffällt, wenn das entsprechend so gemacht wird. Das heißt, da liegt die Schwierigkeit. Es ist zwar schön, dass ich das in ein Einheitssystem bringe, es verschiebt aber eben nur im gewissen Grad die Problematik. Es gibt auch kubische Splines als Kinegraphen, das heißt, das ist auch eine der beliebtesten Varianten, immer kubisch zu arbeiten. Da komme ich auch nochmal zu, woher das kommt später. Das heißt, ich habe eben eine Funktion dritten Grades, ein Polynom dritten Grades, das ich verwende, um eben eine Kurvensteigung zu beschreiben. Die haben nämlich sehr, sehr schöne Eigenschaften bezüglich ihrer Wendepunkte und Nulldurchgänge. Das haben Sie alle vielleicht mal in der Schule irgendwann mal gehört, da kommt das wieder. Das kann man dann auch irgendwie ausrechnen. Das war auch mal in der Schule, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, der interessante Punkt für uns ist eben, dass wir zwei Parameter haben, M und N, die uns definieren, wie groß die Steigung am Startpunkt und am Endpunkt ist, sodass wir hier zwei einfache Parameter haben, um eben eine gewisse Kontinuierlichkeit zu garantieren. Das heißt, wenn ich anfange, stückweise das zusammenzusetzen, würde ich in der nächsten Funktion Gesundheit, in der nächsten Funktion sicherstellen, dass das n von meiner letzten Funktion mit dem m meiner aktuellen Funktion übereinstimmt, sodass ich eine kontinuierliche Bewegung da drin habe. Und diese Kontrolltechnik, dieser Kinegraph, von dem ich jetzt gesprochen habe, das ist genau dieses einfache Konstrukt hier. Das heißt, wir haben ein Zeitintervall, ein beliebiges Zeitintervall, in dem wir quasi von Keyframe A zu Keyframe B kommen wollen. Das können 10 Sekunden sein, das können 0,5 Sekunden sein, das interessiert uns nicht. Relevant ist nur quasi, wie weit sind die voneinander entfernt, damit ich eine entsprechende Normalisierung meiner Zeit durchführen kann in das Intervall 0 bis 1. Das geht dann in die entsprechende Kurvengleichung hinein, die wir gerade durchgesprochen haben als Beispiele, ease in, ease out, kubisch, Hermitkurven etc., indem ich dann sage, okay, du bist jetzt bei 0,75, 0,75 gibt mir einen Funktionswert von 0,9, das heißt, rechne das von 0,9 zurück in dieses Intervall von den zwei Keyframes und das ist die Position, die am Ende rauskommt. Das kann ich entsprechend auf jeden einzelnen Parameter hier anwenden, zum Beispiel eben die Vertex-Position. Wenn ich sage, die Vertex-Position ist 0,9% von dem, was du vom Anfangs- und Endwert sein solltest, kann ich linear quasi da auf einmal linear interpolieren und ich bekomme quasi eine Kurve, die sich zeitlich verändert. Es geht hier um eine zeitliche Veränderung. Na, ich kann linear beschreiben, wie sich eine nicht-lineare Zeitveränderung beschreibt. Anderes Beispiel, ich nehme mal eine Step Curve bis 0,5 keine Änderung, also bleibe bei Keyframe A, ab 0,5 gehe zu Keyframe B. Das heißt, ich habe quasi das Intervall von 10 Sekunden, 5 Sekunden lang passiert nichts und auf einmal bin ich auf der anderen Hälfte für den Rest der restlichen 5 Sekunden. Also das ist quasi die zeitliche Interpolation, die hier stattfindet, wie ich quasi den Wegberechnung zwischendrin die Segmente identifiziere. Was ich aber auch machen kann, und da kommen wir dann auch gleich drauf, ist, dass ich natürlich auch diesen Weg der Interpolation des Weges von A nach B auch entsprechend interpolieren kann. Das ist dann nur eine andere Interpretation dieses Segmentes, beziehungsweise wie dieser Kinegraph entsprechend darauf angewendet wird. Das ist eine ganz, ganz abstrakte Repräsentation, eine Kontrollstruktur, die uns hilft, das mal zu vereinheitlichen und dass man sich hauptsächlich eben um den Kinegraphen selbst kümmert, der dann beschreibt, wie muss ich eigentlich die eigenen Kurvensegmente zeitlich interpolieren, damit das rauskommt, was ich rausbekommen möchte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal eine explizite Angabe von Steigungen. Das hatten wir zum Beispiel bei der kubischen Kurve. Der kann ich da schon sehr, sehr genau dann definieren, wie die zusammenpassen. Ich kann computerbasierte Annahmen auf Basis von Heuristiken machen. Ich habe sehr, sehr viele Erkenntnisse bisher gehabt, dass sich das so bewegen wird. Das heißt, lieber Kinegraph, du musst dich wie folgt in diesem Kurvensegment verhandeln. Da gibt es auch adaptive Kinegraphen hinten drin, die dann eben entsprechende Algorithmen ausrechnen, die das dann eben erlauben, eine gewisse Bewegungsart zeitlich zu beschreiben. Weiterhin natürlich die Zeitdauer für Ease in, Ease out. Wann soll das anfangen? Wenn ich quasi sage, okay, das ist in 10 Sekunden, 2 Sekunden lang sollst du ein Ease in machen, dann sind das quasi in dem Kinegraphen 0,2 von diesem Intervall von 0 bis 1, also von 0,8 bis 1 wird quasi der Ease gemacht. Ne? Also das ist eben nur einfach eine lineare Transformation an der Stelle. Klingt sehr hochtrabend, ist es aber nicht. Es ist ein erstes Fazit, was wir hier rausziehen können, ist ein einfaches universelles Verfahren, was ich eben auf einer zeitlichen Interpolation anwenden kann, was mir auch das vereinfacht, dass ich es auf ein Modell, eine Szene, auf Rendering-Parameter anwenden kann, wobei zu beachten ist, nicht alle Parameter, die ich interpolieren kann, sind auch sinnvoll. Also das größte Beispiel ist, ich habe die Y-Vektor von der Kamera, den kann ich durchaus auch interpolieren, dass der sich auf einmal dreht, aber das ist eigentlich kein Parameter, den ich einstellen möchte. Macht irgendwie wenig Sinn, es sei denn, der Designer wollte ganz explizit, dass die Kamera auf dem Kopf steht. Wenn ich mehrere Parameter hier verwende, ist es auch sehr, sehr schwierig, die zu koordinieren. Ja, ich muss quasi sicherstellen, dass die Timeframes, die in so einen Kinegraphen hineingehen, auch immer gleich sind. Wenn das parallel alles irgendwo läuft in verschiedene Kinegraphen rein, wird es auf einmal sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen, warum jetzt dieser Parameter auf einmal da schon den Wert hat, wobei der andere noch bei der Hälfte erst ist. Das heißt, da muss man entsprechend auch vorsichtig sein. Es entstehen also Abhängigkeiten. Gegebenenfalls haben wir sehr, sehr viele Parameter, die wir anpassen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, das wirkliche reale Worst Case ist, dass jeder Parameter in jedem Keyframe pro Frame quasi auftritt. Also wir haben quasi nur einzelne Keyframes, die nacheinander kommen. Da ist dieser Interpolator ziemlich zweckfrei, weil er macht eigentlich nichts, weil wir ja quasi nur einen Frame haben. Wir müssen es trotzdem durchrechnen, der dann aber uns sagt, okay, das bringt aber nichts. Das ist, wie gesagt, so ein theoretisches Worst Case Szenario. Wir kriegen die Werte aus Benutzereingaben, vielleicht aus Sensoren, Methodik Rotoscoping, Motion Capture, quasi irgendwas, was uns sagt, wie diese zeitliche Interpolation stattfinden soll oder eben auch aus anderen Programmen. Das heißt, ich habe eine Simulation, die sagt, wenn du gegen eine Wand fährst, dann bitte wie folgt abbremsen. Ja, und so sieht dieser Kinegraph aus. Okay. Und jetzt eine wichtige Sache, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, ist, wir reden von Interpolation. Interpolation ist mathematisch wohl definiert. Das heißt, ich habe eine Kurvenfunktion, die alle meine gegebenen Punkte durch diese Funktion beschreibt. Das heißt, es gibt keinen Punkt auf dieser Kurve, der nicht Bestandteil dieser Kurve ist. Das ist schön mathematisch. Wird richtig übel, wenn ich höherwertige Polynome nehme, weil was die Dinger dann nämlich anfangen, ist, dass die anfangen zu schwingen, weil ich eben das einfachste Polynom brauche, was das entsprechend beschreibt. Und wenn das einfachste Polynom rein zufällig irgendwie 20. Grades ist, dann habe ich auf einmal nicht mehr so eine schöne glatte Kurve, sondern irgendwas, was richtig böse durch die Gegend schwingt, aber das interpoliert immer noch alle Punkte. Deswegen ist gerade auch in den Computergrafikbereich beziehungsweise in den Animationsbereich Approximation sehr, sehr interessant. Ich muss nicht immer garantieren, dass alle meine Punkte auf der Kurve liegen. Es langt mir, wenn sie nah genug dran sind. Weil es mir dann quasi erlaubt, dieses harte Constraint, was ich habe, ein bisschen weicher zu fassen. Ich muss nicht mehr eine Kurve beschreiben, die eben durch alle Punkte geht. Ich muss nur eine Kurve finden, die gewisse geometrische Eigenschaften erfüllt, wie zum Beispiel, sie sieht glatt aus oder sie sieht hat eine gewisse Krümmung, die ich gerne erreichen möchte, und ich verzichte darauf, dass ich immer alle Punkte perfekt treffe, was sowieso ein generelles numerisches Problem der Computerwissenschaften ist. Ich kann mit einem Computer nicht exakt ausrechnen. Ich habe nun mal irgendwann sind meine Bits fertig und dann muss ich damit leben, dass das eine Approximation ist. Ich rede hier von Splines. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob Sie es alle kennen. Spline kommt aus dem Schiffsbau. Das ist quasi das Biegen eines Balken, der dann quasi diese Rumpfformen definiert. Da kommt das her. In der CG ist es eine generische Klasse von Interpolations- oder Glättungsfunktionen, die mir quasi beschreibt, wie eine Kurve überhaupt erstellt wird. Das ist ein Spline, ganz allgemein. Beispiele, die ich Ihnen hierfür geben kann, die Sie vielleicht auch kennen, sind bei der Interpolation, in Hermite-Interpolation, das hatten wir schon, das war diese Polynom dritten Grades, das ist ein Beispiel für eine Hermite-Interpolation. Catmull-Worm-Spline ist relativ bekannt, eine der eher bekannteren Interpolationskurven, die es gibt. Parabolic Blending ist eine mit drin, aber die hier drüben habe ich schon viel, viel öfter erwähnt, das Bézier-Kurven. Das ist eine der bekanntesten Kurven, die man, also wenn man sich mal mit Kurvenverlauf oder allgemein so beschäftigt, kommt man sehr schnell an Bézier-Kurven dran, deren Verbesserungen sich dann in B-Splines, NURBS wiederfinden oder Verfahren zur Approximation im Sinne von Moving These Squares, also das ist dann MLS. Wie gesagt, die sprechen wir alle durch in der Vorlesung spezielle Modellierungsverfahren, die auch schon durchaus online ist, wenn Sie sich das jetzt schon anschauen wollen. Oder Sie voten einfach ich mache Werbung für das Voting-System. Sie voten dafür und wir machen das nächste Mal. Auch kein Problem. So, und jetzt kommen wir zur Komplexität. die Auswertungsgeschwindigkeit ist extrem wichtig. Wenn wir quasi unendlich viel Zeit dafür brauchen, auszurechnen, wo eigentlich jetzt der nächste Parameterset sein wird oder wie der aussieht, dann ist das ein sehr signifikanter Einfluss für die ganzen anderen Rendering-Parameter, weil wenn ich gar nicht weiß, wo die Vertices und die ganzen Winkeleinstellungen und welche Farben entsprechend verwendet werden sollen sind und ich 5 Minuten darauf warten muss, dass der mir eine schöne Kurve ausrechnet, ist das zwar ganz lieb, dass er das tut, aber wenn ich eine Approximation habe, die, naja, vielleicht einen Fehler von 2% macht, dann lebe ich halt mit dem Fehler von 2%. Dafür geht es dann halt in 2 Sekunden. Das ist auf einmal wird das relevant, weil wir hatten es ja eben auch davon, von diesen verschiedenen Berechnungsstandardparametern bei der Pre-Production hatte ich drüber gesprochen. Ich will ungefähr maximal 8 Minuten Zeit davon verbringen zu rendern und irgendwie sollten dann auch irgendwie 99% fürs Rendern rausgehen und nicht irgendwie um Parameter auszurechnen. Deswegen sind gerade auch diese Funktionen sehr, sehr wichtig, dass man hier eben schaut, dass sie schnell zu berechnen sind. Je einfacher die Funktion ist, desto schneller ist die Berechnung. Also ein Hold kostet mich gar nichts. Eine lineare Interpolation ist sehr, sehr billig. Eine Hermite geht auch noch relativ effizient. Catmull-Rom kostet mich schon mehr. B-Splines wird noch mal teurer. NURBS geht wieder ein bisschen höher. Moving the Squares hängt von der Gesamtdatenmenge ab. Es gibt unterschiedliche Abhängigkeiten, die sich hier entsprechend ergeben. Aber eben auch unterschiedliche geometrische Eigenschaften, die diese Kurven dann entsprechend auch haben. In der Praxis haben sich folgende 2 entsprechend herauskristallisiert. Polynome sind relativ einfach. Wenn ich sie einmal mathematisch, also in der Programmiersprache beschrieben habe, ist das relativ easy auszurechnen. Das macht der Computer dann fast am allerschnellsten von den ganzen Sachen. Damit ich eben nicht ein Polynom habe, was einen hohen Grad entsprechend aufweist, nimmt man stückweise kubische Polynome, also Polynome dritten Grades, die ich einfach nur zusammenstückele. Das ist quasi für die Anwendung, die wir hier haben, haben wir eine ausreichende Klette. Das heißt, die sehen nicht so aus, als wenn das irgendwelche Ecken, die hart zusammengestückelt werden, sondern es ist irgendwie eine glatte Bewegung. Aber sie sind immer noch flexibel genug, damit ich sicherstellen kann, ich kann meinetwegen, wenn ich es auch wirklich will, immer noch eine Kante reinbringen. Also das geht auch immer noch. Weil Kontinuität ist wichtig. Wir reden von Bewegung, Bewegungsinterpolation und Bewegungen sind nun mal etwas, was man, ich sag mal, landläufig als flüssig identifiziert. Alles das, was irgendwie stottert und sich quasi nicht flüssig bewegt, identifizieren wir Menschen als unnatürlich. Das ist meistens das, was man sagt, okay, so würde sich ein Roboter bewegen oder so irgendeine Maschine würde das so machen, aber nichts Natürliches würde sich so bewegen. Und wenn ich von Kontinuität spreche, muss ich auch mal kurz quasi mal definieren, was ich darunter verstehe. Das ist generell das, was man sagt, das ist die Glattheit. Das ist auch ein richtiger Term. Das heißt, die Glattheit wird definiert durch die Anzahl der stetigen Ableitungen, die wir auf diesem Polynom definieren können. Das ist extrem wichtig, wenn ich anfange, eben diese Segmentstücke, seien es jetzt Kurven oder Flächen, ich kann das auch für Flächen machen, das ist dann halt eine 2D-Patch-Berechnung, macht es auch nicht viel schwieriger, dass ich, wenn ich die zusammensetze, dass es eben nicht quasi so 2 Ecken sind, die aufeinander stoßen, sondern dass das immer noch so aussieht, als wäre das eine glatte Oberfläche und ich beschreibe eine schöne glatte Funktion. Das ist das, was ich erreichen möchte. Ich will ja nicht die ganze Fläche auf einmal beschreiben, sondern immer nur die kleinen Stückchen. Das ist so ein klassischer Divide and Conquer Ansatz, den ich hier dann durchgehe und ich habe eben die Bedingung, dass die eben stückweise zerlegbar sind. Wir unterscheiden hier 2 große wichtige Faktoren, nämlich ob wir glatt auf einer parametrischen Ebene sind, das ist die sogenannte C-Kontinuität, die sich über Cn definiert, das heißt die nte Ableitung von der Position in dem Polynom 1 von U, also wir haben Polynom 1 an der Stelle U, abgeleitet partiell nach du, ist gleich von dem zweiten Polynom an der Stelle t. U und t sind quasi immer die 2 Parameter, die wir haben. Und das sind quasi, wenn ich die einmal starten, einmal Ende betrachte, dann sind das für mich die relevanten. Und ich nenne das Ding kontinuierlich, wenn die 2 identisch sind, die Ableitung. also nullte Ableitung, Position ist gleich. Erste Ableitung, die Steigung ist gleich. Zweite Ableitung, die Tangente ist gleich, etc., etc., etc. Okay? Das ist schön, das ist aber etwas, was wir als Menschen nicht als kontinuierlich betrachten würden. Das ist rein mathematische Definition. Ich habe auch gleich nochmal visuelle Beispiele dafür. Wir gehen eher auf geometrische Eigenschaften hinein und die Abschwächung findet sich wie folgt, dass man nämlich nur noch über den Betrag redet und dass quasi die Aneinanderstreckung auch einen multiplikativen Faktor besitzen, wobei Alpha echt größer ist als 0. Das steht hier unten in der Non-Safe Area. Aus der Mangelung, ich wollte jetzt nicht eine neue Folie dafür aufmachen, aber das heißt, das Alpha ist echt größer als 0, das heißt, also 0 ist definitiv nicht kontinuierlich. Also wenn ich da irgendwie so eine Position habe und ich soll irgendwie mit 0 gleich sein, das ist definitiv nicht kontinuierlich. Das könnte Zufall sein, aber gilt nicht immer. Und dass ich sage, okay, wenn der Betrag zum Beispiel der Steigung gleich ist, dann ist das ein G1. Das ist geometrischer Faktor. Und da habe ich dann sowas zum Beispiel. Wenn das jetzt quasi 45 Grad hochgeht und das geht 45 Grad runter, das wäre G1. Es wäre C1 genau dann, wenn das so wäre. Das ist der Unterschied, der drin ist. Also bei G1 ist das ein ziemlich schlechtes Kriterium, aber ich zeige Ihnen jetzt gleich, warum das ein gutes Kriterium für uns wird. Nämlich, wenn ich hier die da unten, die Kurven anfange. Also nochmal Wiederholung. Wir haben eine positionsbasierte Diskontinuität, also das Gegenstück von Kontinuität ist eine Diskontinuität, wenn wir also hier eine Lücke haben. Endpunkt ist nicht Startpunkt. Wir haben eine positionsbasierte Kontinuität, aber eine tangentiale Diskontinuität, das ist das 45-Grad-Beispiel, das wäre also nicht C1. Wenn die Steigung quasi absolut gesehen gleich ist, dann würde sie aber G1 sein. Okay? Das hier ist positionsbasiert, steigungsbasiert und krümmungsbasiert gleich. Das ist eine C2-Kurve. Die ist C2 glatt. Das da drüben ist nicht C2 glatt. Die ist aber G2 glatt. Und das ist auch etwas, was wir sagen würden, visuell, das ist eine glatte Kurve. Das macht einen schönen Bogen. Das sieht, da ist kein Bruch drin, das geht nicht irgendwie kaputt, das sieht nicht irgendwie komisch aus. Und das ist irgendwie so eine schöne glatte Fläche. Wenn man da mit der Hand drüber gehen würde, würde man da keinen Hubbel oder sowas spüren. Und das ist der Grund, warum wir sagen, das ist unser Hauptkriterium, wonach wir gehen. Und das ist auch das Hauptkriterium, was wir bei diesen Hermite-Interpolationen suchen und was wir auch bekommen, dass diese alle G2 glatt sind. Also nicht immer, aber G2 glatt sein können. Weil wir nämlich hier quasi Positionskontinuität haben, Steigungskontinuität, das heißt, die Kurve läuft in dieselbe Richtung weiter in der nächsten Funktionssegment. Das heißt, die springt nicht irgendwie wild durch die Gegend. Und die Krümmung, die ich hier quasi angehen werde, das heißt, die Änderung, wie ich jetzt quasi mich drehen werde, ist auch gleich. Aber die Richtung ist nicht identisch. Weil auf so einem Sphärenstück dreht sich das immer nach links. Und hier dreht sie sich nach rechts und geht dann auf einmal nach links. Das ist also ein Wendepunkt. Klar? Gut. Es gibt entsprechend verschiedene Klassen, die da entsprechend zutreffen. Steigerung, Krümmung etc. hatte ich ja gerade eben durchgesprochen. Generell gilt, wenn Sie ein Polynom haben, ein Polynom, und immer die gleichen Polynome aneinanderstücken, sind die C unendlich. Trivial, weil wenn das Polynom identisch ist mit anderen Polynomen, dann kann ich unendlich viele Ableitungen davon machen. Die werden immer gleich sein, weil das nun mal dasselbe Polynom ist. Also da wird sich nichts tun. Also solange ich halt eben nicht an dem Polynomgrad rumschraube, werde ich das entsprechend erreichen können. Weiterer Faktor, wenn wir von Approximation und Interpolation sprechen, ist, auf welchem Einflussgebiet sich diese Interpolationen beziehen. Ich kann eine Interpolation so machen, dass ich sie auf Basis von lokalen Parametern durchführe. Das heißt, wenn ich den Punkt nach hier oben bewege, wird dieser Kurvenverlauf hier vorne gleich bleiben, hier nach oben gehen, hier nach unten gehen und dann hier hinten auch gleich bleiben. Das ist etwas, was ihr typischerweise nur durch Approximation gut hinbekommt, beziehungsweise eben durch stückweise polynomielle Kurven. Wenn das alles ein Polynom wäre, würde das nicht funktionieren. Das, was eher passiert, wenn das ein Polynom ist, ist das, was hier unten ist. Das heißt, wir führen diesen Punkt in unserer Kurve nach oben, auch wenn es eine Approximation ist, heißt es, der gesamte Kurvenverlauf verändert sich. Das ist ein lokaler Wirkungsbereich von einem entsprechenden Punkt auf die Interpolationskurve. In der Regel, gerade aus, ich sag mal, Animationssicht gesehen, ist lokal intuitiver. Also ich möchte nicht, wenn ich hier vorne irgendwas an einem Parameter ändere, dass hinten auf einmal alles auseinanderfliegt. Das ist gut. Das mögen wir so. Das macht unser Leben viel, viel einfacher, weil ich weniger Gedanken darüber machen muss. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht immer haben will. Lagrange-Interpolation ist ein Beispiel mit globalem Einfluss. Und lokaler Einfluss sind natürlich fast alle zusammengesetzten Kurven. Das heißt, in dem Moment, wo ich stückweise darüber gehe, habe ich zwangsläufig einen lokalen Einfluss. Ich kann dann nicht sagen, dieses Stück ist übrigens abhängig von dem Stück da hinten. Also das passiert nicht. Wichtig dabei ist, gerade bei diesem lokalen Einfluss, der Grad der Kontinuität, also je größer mein c respektive mein g in dem Exponenten wird, desto mehr wirkt sich das auf die Lokalität aus. Wenn ich eine richtig, richtig glatte Kurve haben will, C8, nur als Beispiel, ja, dann kann ich nicht sagen, ich mache das mit zwei Punkten. Ich brauche einen größeren Wirkungskreis, damit ich überhaupt an dieser einen Stelle, wo ich das gerade betrachte, überhaupt dieses hinbekommen kann. Nehmen wir zwei Stücke zusammen, also an diesem Verknüpfungspunkt möchte ich C8 zum Beispiel haben, dann müssen hier ganz viele Punkte dieses Kriterium erfüllen und auf der anderen Seite die entsprechend genauso viele dieses Kriterium erfüllen, weil das zusammenhängt, symmetrisch. Das heißt, dieser Wirkungskreis wird viel, viel größer. Weil ich will ja quasi eine C8-Stetigkeit da drin haben. Also das ist schon wirklich viel. Macht man nicht. Tut weh. Macht ein wenig Spaß. Weil das vor allem auch definiert, wie Sie überhaupt weitere Stücke daran setzen können. Je höher dieser Kontinuitätsgrad wird, desto mehr beschränkt sich das nach hinten, wie Sie die Kette überhaupt zusammensetzen dürfen. Das ist also ein sehr, sehr schwieriges Kriterium, was man erfüllen kann. Genau aus diesem Grund sagt man, C2 oder respektive G2, wunderbar, sieht schön aus, ist stückweise, ist weise zusammensetzbar, erfüllt die meisten Kriterien, die wir haben, alles wunderbar. Das ist so das eine Kriterium. So, jetzt wissen wir, wie wir ein bisschen interpolieren, jetzt weiß wir, wie wir Kurven zusammenstückeln können, können wir da eben auch mal ein bisschen Anwendung hineingehen. Das klingt immer alles so abstrakt, wenn man von Kurven spricht und irgendwie Zerlegungen macht und dann irgendwie sagt, ich setze jetzt stückweise irgendwas zusammen. Und hier habe ich ein Beispiel von einem Embedding auf 2D Shape Animation. Also das Ziel von der Arbeit von Baxter et al. War es, ich habe ein Bild, von, also wirklich ein Pixelbild von einer Position und ich habe ein anderes Pixelbild von einer anderen Position von derselben Objekt. Das also gewissen Kriterien natürlich entspricht. Aufgabe: Ich möchte mich nicht hinsetzen, die selber malen, der Computer soll die malen. Wie löse ich dieses Problem? Das kann Interpolation auch machen. Das erste, was sie gemacht haben, ist, ich nehme die 2D-Shapes und mache ein Boundary Matching. Also ich finde erstmal raus, was überhaupt die Grenzlinie ist, die ich da drin habe. Ich suche darin sogenannte Feature Points, also distinkte Punkte, die eine sehr, sehr gute Zerlegung in Dreiecke erlauben. Also im Endeffekt nichts anderes als, ich mache eine Vektorisierung von dem Ding. Klingt nur ein bisschen aufwendiger. Und dann vergleiche ich beide Bilder, die ich habe, also Position A und Position B, bezüglich der Feature Points auf Korrespondenzen. Also ich finde quasi raus, was ist der nächste Punkt, den du dahin projiziert hast, der quasi den niedrigsten Aufwand hat. Ja, ich habe ein Bild A, das ich irgendwie in Feature Points zerlege, und ein Bild B, die ich beide unabhängig in Feature Points zerlege, sagt ja nicht, dass das immer die gleichen Punkte sind, das soll ja automatisch passieren, dass ich dann sagen kann, okay, welche Transformation musst du denn darauf anwenden, damit du das machen kannst? Und dann kommt der interessante Teil, also Sie rechnen dazu eine Kostenmatrix aus, die eben dann auf einer Gauss-Standardabweichung quasi Attraktoren definiert. Also die ziehen sich dann dahin und sagen, ja, du wirst wahrscheinlich der Feature Point sein, der am besten dazu passt. Die Sie dann eben in eine Triangulierung reinwerfen. Wenn da Feature Points drin sind, die man nicht matchen kann, schmeißen wir die weg. Wir nehmen nur die besten. Survival of the fittest. Und was ich dann kriege, ist eine Vektorgrafik. Und auf einer Vektorgrafik kann ich sehr, sehr einfach Animationen durchführen. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist ein Bild von einer sitzenden Katze und einer stehenden Katze. Ich identifiziere Feature Points. Ich triangulisiere die beiden. Also identifiziere sie, mache ein Matching zwischen diesen beiden. Das heißt, der Punkt vom Rücken sollte idealerweise auch wieder ein Punkt vom Rücken sein. Das ist dann eben die schwere Aufgabe. Damit ich dann zum Beispiel über eine entsprechende Interpolation, die hier nicht linear ist, wie man offensichtlich sieht, weil sonst würde der Schweif quer durch die Katze schießen, die dann dazu führt, dass ich die folgenden Zwischenpunkte bekomme, die es mir quasi erlaubt, eine aufstehende Katze aus einer stehenden oder einer sitzenden Katze zu generieren. Ähnlich natürlich auch für menschliche Posen. Es gibt sehr, sehr harte Restriktionen da drin. Das geht nicht überall. Und gerade die Kurvenbeschreibung von den Korrespondenzen, quasi wie muss der Schweif sich bewegen, dass er da oben gebogen wird, das ist nicht trivial. Und da gehen dann eben diese ganzen Kurvenapproximationen hinein, um eben glatte Bewegung der einzelnen Dreiecke zu garantieren, die ich daraus bekomme, damit ich dann sagen kann, okay, der Schweif muss im Zwischenbild sich bis dahin bewegt haben, weil sonst funktioniert das nicht. Ein Designer würde das vielleicht anders machen, weil er dann vielleicht den Schweif einrollen würde oder sowas, weil es ein bisschen schicker aussieht oder Katzen sowas machen. Müsste ich jetzt mal drauf achten, meine Katze machen, das wüsste ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Und das ist, wie gesagt, schon eine der möglichen Anwendungen, wie man diese quasi den Kinegraphen verwendet. Weil jetzt könnte ich einfach sagen, okay, das ist das Intervall zwischen 0 und 1. Ich kann diese Animation jetzt beliebig in der Zeit strecken. Der ich auch sagen kann, okay, das erste Teil davon wird sehr, sehr langsam animiert. Und das Aufstehen ist dann schon relativ schnell. Aber das finale Dastehen und Durchstrecken sozusagen, das dauert wieder ein bisschen länger, um so ein bisschen das Timing anzupassen. Plus die Kurvenbeschreibung hinten dran, die es mir erlaubt zu sagen, okay, wie muss sich die einzelnen Körperteile bewegen, damit eben eine natürliche Bewegung da hinten rauskommt und ich nicht unendlich viele manuelle Anpassungen dabei machen muss. Zweiter Teil. Wir hatten es ja schon davon, dass ich jetzt diese Zeit beschreibe. Nehmen wir als Beispiel, ich habe eine schöne Linie gemalt, mit der ich möchte, dass zum Beispiel ein Auto darauf langfährt. Das ist auch das Standardbeispiel, das jetzt gleich kommt. Und ich habe einen Kinegraphen und ich habe jetzt eigentlich generell das Problem, als Designer will ich mich jetzt eigentlich nicht hinsetzen und irgendwie so eine Kurve malen. Sondern ich will sagen, der fährt bis dahin, rast er wie ein Irrer mit 100 durch die Gegend, bremst ab auf 50, fährt durch die Kurve und dann beschleunigt er wieder raus. Weil das ist ja so das, wie das Auto auch fahren würde und nicht quasi invers gedacht, wie viele Bilder musst du jetzt brauchen, damit das dann da eben rauskommt. Nein, das ist eben wie gesagt nicht das Ziel, sondern eben das Inverse davon. Und was ich dafür brauche, ist die Bestimmung der Länge eines entsprechenden Segmentes, das ich gerade betrachte. Ja, Kinegraph von 0,7 bis 0,8, wie viel Strecke legst du hier zurück in den Originalbildbereich? So rumgedacht. Das heißt, üblicherweise eben die Angabe der Zeit, um eine Kurve-Fahrt entsprechend abzulaufen. Ja, wenn ich das jetzt linear drüber jage, dann sieht das sehr lustig aus, wenn so ein Fahrzeug mit einer linearen Geschwindigkeit um Kurven fährt. So, das sieht wirklich lustig aus. Und das heißt, ich will eigentlich eher sagen, bis Frame 20 oder Sekunde 2 bitte beschleunigen und dann abbremsen und dann konstant bleiben oder solche Sachen entsprechend machen. Weil mehr so dieses Verhalten zu beschreiben, dass ein Objekt durchgeht, denn quasi wie viele Bilder das jetzt genau braucht. Und wenn ich jetzt eine kurbische Funktion habe, zum Beispiel diese da, a u hoch 3, b u hoch 2, c u d, dann kann ich die entsprechend in die jeweiligen einzelnen Dimensionen zerlegen, also x, y und z. Wir haben ja ein 3D-System, hatten wir gesagt. Und ich suche die Weg-Zeit-Funktion da hinten dran. Und der Weg ist definiert als die Bogenlänge an dieser Stelle. Wir haben ja eine Kurve, generell, das ist irgendein Polynom. Es kann eine Gerade werden, wenn ich die Parameter geschickt setze. Dann wäre es ja quasi ein Liniensegment. Aber generell reden wir von einer Bogenlänge, weil das das allgemeine Stück davon ist. Ich kann das analytisch lösen. Logischerweise interpoliere von a bis b, also das Integral, Ableitung nach u über du durch den Betrag teilen und dann habe ich das Segment. Also wie viele Segmentstücke sind da drin, zähle sie zusammen, dann hast du es. Das ist die analytische Lösung mit quasi, das ist die partielle Ableitung in jeder Dimension dazu. Mathematiker freuen sich, Informatiker reiben sich die Augen und sind, fixen alle nicht schon wieder. Das funktioniert ziemlich schlecht. Was machen wir? Wir machen Differentialquotienten. DGLs, für jeden, die sie mögen, die sind relativ einfach in dem Fall. Das heißt, sie klingen immer nur böse, aber wir können es sehr gut. Das heißt, wir machen eine Abtastung an bestimmten Punkten zu jeweils linearen Zeitpunkten. Wir sagen, okay, diese Kurve wird jetzt gesampelt in 21 äquidistante Zeitabschnitte. Und dann kann ich quasi immer aufgrund der Distanz, aufgrund der Punkte, die ich einfach reingebe, kann ich sagen, euklidische Distanz zwischen diesen Punkten. Wir nehmen an, die sind stückweise linear und können dann ausrechnen, wie weit bewegst du dich jetzt. Also Startpunkt, Zeitdifferenz, so weit bin ich gelaufen, nochmal Zeit, so weit bist du gelaufen, etc. Das ist auch ein inkrementelles Verfahren möglich. Zum Beispiel eben hier mit 0,05 eben immer schön schrittweise das durchgehen, indem ich dann eben auch die Differenzen hier dann reinnehme. Und dann weiß ich quasi als Approximation, wie nah das eben ist. Die Genauigkeit dieses Verfahrens hängt sehr, sehr stark davon ab, wie klein meine Schrittweite ist. Das ist quasi die Hypothese, die hinten dran steht, dass das lineare Stücke werden, wenn ich sie nur klein genug mache. Sind diese Stücke infinitesimal klein? Folie zurück, sind wir hier. Das ist ja nichts anderes als ein Integralbild. Ist nur quasi mit diskreten Werten, mit eigentlich viel, viel, viel zu großen Werten, aber ist im Endeffekt genau dasselbe. Nur so würden wir das eher programmieren, so macht das mehr Sinn. Variante noch ein bisschen besser sind adaptive Differentialquotienten. Das ist ja genau das Problem, was ich gesprochen habe. Wenn 0,05 als Schrittweise zu groß ist, weil die Kurve gerade den Bogen macht und ich habe abgetastet hier und hier und da ist so eine Gerade zwischen reingekommen, dann habe ich die Kurve sehr schlecht approximiert. Und das ist genau das, was hier dann entsprechend geht. Ich mache ein rekursives Verfahren, in dem ich versuche, quasi jeweils zwei Untersegmente nochmal zu untersuchen. Indem ich sage, das erste Stück, das ich betrachte, ist das Ganze. Ich füge einen Abtastpunkt in der Mitte ein und wenn quasi Wegstrecke von hier und Wegstrecke von den beiden zusammengezählt identisch ist, dann bin ich gut. Dann war das gut, da brauche ich dann nicht weiter zerlegen, dann war das schon super. War das nicht gut, mach Rekursion weiter, indem du sagst, okay, das ist jetzt die Annahme, das Segment ist kleiner geworden, da setze ich wieder einen Punkt in die Mitte und gucke mir das nochmal an. Rekursives Verfahren, indem ich quasi die Schrittweite adaptiv anpasse bis zu dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist der Fehler klein genug, jetzt sind quasi wirklich lineare Stücke vorhanden oder gut genug lineare Stücke, dass ich sage, jetzt ist egal, jetzt brauche ich das nicht mehr unterscheiden. Und dann kann ich auch wieder Liniensegmente ausrechnen, wie lang sie sind, indem ich dann eben sage, okay, das ist eben, dieses Kurvensegment hatte ich eigentlich zerlegt in 2000 Unterstück, ich verrate sie aber nicht. Ja, das war für meinen adaptiven Algorithmus ein Schritt. Dieser Test auf Fehler ist dann natürlich genau dieses Epsilon, von dem ich dann ausgehe, dass ich definiere, wie genau möchtest du denn deine Kurve eigentlich approximieren an dieser Stelle, damit du weißt, wie lang die Strecke dazwischen ist. Weil wir es auch nicht immer analytisch lösen wollen. Weitere Lösung, Gauss-Quadratur, geht in eine ähnliche Richtung, indem ich dann entsprechend quasi die Funktion kenne, die ich beschreibe und die dann entsprechend mit Gewichten versehe, um das auszurechnen. Geht auch entsprechend gut. Aber die adaptive Lösung ist so das, was für beliebige Funktionen am besten funktioniert. Also Gauss-Quadratur natürlich nur für ein entsprechendes fertiges Polynom. Wir hatten es ja auf diesem dritten Grad. Der adaptive Algorithmus, dem ist es vollkommen egal, was das jetzt für eine Funktion ist. Ease-in, Ease-out, ich habe davon gesprochen, das sieht meist irgendwie so aus. Ich habe auch im Moodle-Kurs ein bisschen was hochgeladen, eine schöne Webseite, die das zeigt, wie die verschiedenen Interpolationskurven funktionieren, wie das dann auch visuell aussieht, was die für Einflüsse haben. Ist auch mal ganz schön, einfach mal in Bewegung zu sehen. Kann man sich gerne anschauen. Was wir haben wollen, ist entsprechend die Kontrolle der Bewegung auf einer Kurve. Das ist jetzt quasi die Frage, wenn ich auf einer Kurve laufe, möchte ich die auch nochmal kontrollieren. Also wir sind wieder beim Kinegraphen angekommen. Und die beliebteste Ease-in, Ease-out ist eben so ein Sinus, indem ich den richtigen Sinusbogen quasi mir raushole, der dann vom Minuspunkt bis zum Pluspunkt einmal hoch und runter schwingt, den ich dann auch strecken und stauchen kann, wie ich das entsprechend brauche. Gut. So ein kleines Problem haben wir noch. Das sprechen wir jetzt auch nochmal durch. Und wir haben ja gesagt, wir haben jetzt quasi unser Auto. Unser Auto fährt jetzt, weil wir das Kurvensegment kennen, können wir sagen, okay, du bewegst dich so lang. Ich kann dann auch die Geschwindigkeit ausrechnen, weil ich weiß, wie lange er sich durchbewegen soll aufgrund des Kinegraphen. Ich kann das ja dann eben entsprechend umrechnen. Wenn du 5 Sekunden Zeit hast, um von A nach B zu kommen, wird deine Geschwindigkeit so groß sein und dann modelliere ich das über den Kinegraphen. Aber ich hätte gern noch, dass der sich auch irgendwie an dieser Kurve vielleicht ausrichtet und auf der Straße lang fährt und nicht quer fährt oder rückwärts oder wenn er um die Kurve fährt, dann irgendwie so fährt. Oder das wäre schon so ein leichtes, nettes Gimmick, was wir auch schon noch gerne hätten. Typischerweise macht man das halt, also dieses 2D-Problem kann ich lösen, wenn ich das 3D-Problem löse. Ich hätte gern, dass das Flugzeug in die Richtung fliegt und auch dahin schaut, wohin es fliegt. Sozusagen, was ich eben durch ein lokales Koordinatensystem sehr, sehr einfach beschreiben kann. Also ich habe ja mein Modell in meinem eigenen Koordinatensystem und Ziel ist es, dass das Modellkoordinatensystem der Ausrichtung dem Pfad folgt. Also wenn ich jetzt quasi eine Linkskurve mache, dann soll auch die Nase vom Flugzeug irgendwie Rechtskurve machen oder Linkskurve oder nach oben gehen oder nach unten gehen. So, wir definieren dazu mal ein einfaches Koordinatensystem, das wir nennen U ist links, V ist oben und W ist geradeaus. Okay? Definition. Über die Buchstaben kann man sich streiten, aber das ist so, wie sie typischerweise zusammengefasst werden. Und das, was daraus entsteht, ist ein sogenannter Frenet-Frame. Das ist ein sich bewegendes Koordinatensystem. Das sind alles orthonormale Vektoren, das heißt, sie stehen alle senkrecht aufeinander und haben Einheitslänge, die sich entsprechend durch die Kurventangente und der Krümmung dieser Kurve ergeben. Das heißt, was ich brauche, ist quasi die Ableitung an der Stelle S meiner Kurve. Das ist mein W. Was war W? Aus. Also wenn ich weiß, quasi, wie das Ding weiterlaufen wird, kann ich auch sagen, okay, wohin wirst du gucken? Ja, das ist schon mal ganz hilfreich. Dann habe ich U. Das war rechts. Dann habe ich geradeaus und rechts. Und jetzt brauche ich noch einen Vektor, der senkrecht dazu steht. Das ist das Kreuzprodukt. Das Lustige daran ist, es ist mir im ersten Moment auch erstmal egal, was oben und was unten ist. Wenn ich die richtig rum aufbaue, ist U kreuz W immer nach oben ausgerichtet. In diesem Koordinatensystem. Wir haben nur ein kleines Problem, das können wir aber auch noch adressieren. Das sind nämlich Unstetigkeiten. Also wenn wir an einen Wendepunkt in dieser Kurve kommen, dann ändert sich dieser Faktor hier. Der geht quasi einmal auf 0. Und dreht sich dann vom Vorzeichen, da passieren ganz lustige Dinge manchmal, nämlich, dass das dann einfach weil die Achsen sich drehen, ja, also Vorzeichen einmal nach rechts, einmal nach links, oh, rechts ist übrigens jetzt da lang, ja, und dann macht das Ding so von einem Frame zum nächsten, kann man relativ einfach beheben, wenn man weiß, wie es vorher war und dass ein Flugzeug nicht spontan übrigens die komplette Orientierung ändert, sollte man aber wissen. Ja, das sind so die Probleme, die solche Trivialalgorithmen mit sich bringen, aber die lassen sich sehr einfach beheben. Es gibt noch quasi weitere Methoden, also das war die allgemeine. Path-Following ist die einfachste, also wirklich mit Abstand die einfachste Methode. Anstatt irgendwelche Ableitungen zu bestimmen, bestimmen wir quasi, approximieren wir einfach diesen Blickvektor, indem wir einfach die Position nehmen des Punktes plus irgendein Delta, wovon ich ausgehe, okay, das wird sich jetzt nicht brachial auf einmal ändern. Ich gehe einfach ein Stück weiter in der Kurve und dann zeigt die halt auch ein bisschen nach rechts. Ja, das ist eine gute Approximation dessen, wohin das zeigen wird. Das ist also das Delta S hinten dran. Wir haben also noch einen Freiheitsgrad übrig. Wir machen uns das Leben einfach. Oben ist in Y-Richtung positiv, also 0, 1, 0. Und dann kann ich rein zufällig die restlichen Parameter einfach durch das Kreuzprodukt ausrechnen. Probleme. Ist meine Kurve fertig, ist S plus Delta S nicht definiert. Also ich könnte es prinzipiell in die Formel reinschmeißen, aber meine Kurve ist eigentlich fertig. Eigentlich bräuchte ich das nächste Kurvensegment, aber ich weiß nichts davon. Also das muss ich dann auf einmal irgendwie mit betrachten. Einfachste Lösung, da rechne ich dann eben, okay, wenn ich quasi außerhalb des Definitionsbereichs bin, sage ich einfach, wohin geht die Tangente, das merke ich mir und das rechne ich dann einfach mal durch. So eine If-Bedingung, die ich da drin habe, dann passt das. Updates von W können springen. Ne? Warum? Weil ich halt eben hier jedes Mal hart ein Delta vorgebe und das springt irgendwie, ja, weil ich eben zum nächsten Kurvensegment gehe. Ja, das ist nicht, sollte nicht zu kurz sein, weil dann sagt das nichts aus. Es darf auch nicht zu groß sein, weil sonst ist das, wenn ich in die Kurve gehe, oh, ich fliege gerade aus, übrigens, jetzt gucke ich dahin. Und was macht man? Man klettet das ganze Zeug. Ich klette also die ganzen Parameter, ich mache so quasi so einen Motion Blur darüber, um das quasi zusammenzufassen. Rotationen sind auch so ein Problem. Gerade wenn ich so ein Flugzeug beschreibe, dann ist zwar die Annahme, dass oben ist, immer ganz nett. Das hilft mir schon mal grob bei der Annahme. Kann aber auch voll in die Hose gehen. Weil so ein Flugzeug soll auch immer mal so schief liegen. Ne? Also das ist dann schon gar nicht mehr so einfach zu beschreiben. Ich habe auch noch ein weiteres Problem, nämlich wenn meine Kurve rein zufällig nach oben geht. Das kann sie ja auch, mein Flugzeug kann ja nach oben fliegen. Dann habe ich ein Problem diesbezüglich, dass ich ein Kreuzprodukt von 0, 1, 0 mit 0, 1, 0 mache. Ja, da kommt halt jetzt nicht so der Vektor raus, der senkrecht darauf steht. Weil da kommt halt einfach derselbe Vektor raus. Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Und das sind eben Punkte, die man wissen muss, wo man dann gegebenenfalls nachkorrigieren muss, indem man vorher halt überprüft, ob diese zwei überhaupt quasi senkrecht aufeinander, also ob die identisch sind oder nicht. Und wenn die identisch sind, habe ich quasi noch ein Backup von anderen Vektoren, die ich kenne, zum Beispiel 1, 0, 0 oder 0, 0, 1, die ich noch nehmen kann, um trotzdem ein rechtshändiges Koordinatensystem aufzubauen. Und dann kommen wir zu diesen Orientierungen. Ich glaube, CG haben Sie alle mal zumindest gehört. Das ist schon ein bisschen her vielleicht bei dem einen oder anderen, aber das gibt es. Vor allem, dass wir Rotationen über die Hauptachsen beschreiben. Rotiere dich um die X-Achse, rotiere dich um die Y-Achse, rotiere dich um die Z-Achse und zwar immer in Bezug auf den Koordinatenursprung. Also wenn ich mich selber drehen will, muss ich mich quasi in den Koordinatenursprung begeben, mache dann eine Hauptachsenrotation und verschiebe mich dann gegebenenfalls zurück an meine Ursprungsposition. Und wenn ich jetzt quasi sage, da hinten ist die Original, dann habe ich eine Y-Rotation, dann muss ich jetzt irgendwie so mit gleichem Abstand dazu in einen Bogen laufen. Das ist nicht intuitiv. Das ist mathematisch voll easy, weil da kann ich die Rotationsmatrizen definieren, die funktionieren dann erstaunlich gut. Aber so würde man eigentlich auch nicht Rotationen beschreiben. Und das zweite Problem ist, Rotationen sind schlecht interpolierbar. Ja, wie trenne ich diese Einzelwerte auf? Also wenn ich sage, jetzt nur die Hälfte interpolieren, was ist das? Und da kann ich Ihnen kurz mal das mal als Beispiel nennen. Wir haben das Ursprungsbild. Das ist der Pfeil in X-Richtung, der quasi Y nach oben so diesen Rest hat. Und die Z-Achse geht jetzt mal aus der Bildebene heraus. Ich rotiere das jetzt einmal quasi Key minus 90, also 0, minus 90, 0. Das heißt, ich rotiere um die Y-Achse um minus 90 Grad. Das heißt, der Pfeil zeigt die negative Z-Achse entlang. Und dann rotiere ich das nochmal um 45 Grad in der X-Achse. Das heißt, ich tilte das nochmal so ein bisschen. Was ist die Rotation, die da rauskommt? Quasi von diesem Bild zu diesem Bild. So intuitiv, dass Sie das alle sofort ausrechnen können. Und richtig, Sie werden alle sofort drauf gekommen, dass das 90, 45, 90 ist. Voll intuitiv, oder? Das ist voll easy. Wenn Sie jetzt also sagen würden, ich möchte das halb interpolieren, sollte das dann 45, also das, was rauskommt, ist dann 45 minus 22,545, was nämlich nochmal so eine Halbrotation dazwischen ist. Also das wird nur noch alles schlimmer, weil das einfach nicht intuitiv so funktioniert, wie Sie das im ersten Moment erwarten würden, weil es Hauptachsentransformationen sind. Das ist nicht kommutativ, also die Reihenfolge ist ultimativ wichtig. Und Sie können nicht einfach sagen, ich nehme jetzt einfach mal halt den Wert da raus und sage, ich rotiere das jetzt um 45. Das geht halt einfach nicht. Das können Sie nicht machen. Ja? So, Kleinigkeiten, die da rauskommen. Und es gibt noch weitere Probleme. Sie haben bestimmt mal davon gehört. Wenn nicht, lernen Sie jetzt mal was ganz Interessantes, was ein Realweltproblem auch diesbezüglich ist, nämlich der sogenannte Gimbal Lock. Angenommen, wir machen eine Rotation in eine Achse um 90 Grad. 0, 90, 0. Und dann eine zusätzliche, Achtung, zusätzliche, inkrementelle Rotation um weitere Achsen. Dann haben wir generell das Problem, dass sich zwei Achsen projektiv aufeinander abbilden. Was in der Matrix passiert ist, da steht an einer Stelle in dieser Rotationsmatrix eine 0. Und diese 0 in der Multiplikation sorgt dafür, dass in der resultierenden Matrix auf einmal ein Faktor nicht mehr durch eine Multiplikation veränderbar ist. Ja, Matrixmultiplikationen sind ja das, wie wir die Matrizen zusammenrechnen. Was dann dazu führt, wenn Sie auf der x-Achse sind und die y-Achse um 90 Grad drehen, ist diese Rotation identisch, weil die Achsen aufeinander abgebildet werden. Das ist ein reines multiplikatives Problem und das ist auch ein ganz klassisches Problem, was frühere CG-Implementierungen hatten. Man hat dieses Problem nicht, wenn ich die Einzelrotation jedes Mal neu ausrechne, aber das ist ja auch eigentlich nicht der Sinn davon, sondern ich habe quasi eine Matrix, die mir die komplette Rotation dieses Objektes in dem aktuellen Zustand repräsentiert und ich multipliziere eine neue Transformation drauf. Das ist ja das, was ich möchte, weil das macht das sehr einfach. Problem daran, wenn ich die zwei Achsen übereinander lege, ist eine Achse weg und dann kann ich da nicht mehr rausrotieren. Das Ding befindet sich in den sogenannten Gimbal Lock. Das ist auch der Punkt, warum ich hier schreibe inkrementell, weil das verstehen die meisten Leute im ersten Moment nicht. Wieso, wenn ich da doch dann 90 und nochmal plus 3 mache? Ja, ja, in der Einzelkomponentendarstellung bleibt das auch alles noch wohl definiert, da tut uns das auch nicht weh. Es geht darum, dass wir eine Matrix haben, die wir so kaputt gerechnet haben, in Anführungszeichen, dass ich diese Rotation nicht mehr durchführen kann, selbst wenn ich es wollen würde. Weil mir einfach dieser Faktor weggefallen ist. Das heißt, ich kann dann nur noch um die eine Achse drehen und ob ich um die Z-Achse drehe oder die X-Achse ist äquivalent. Das heißt, ich rotiere quasi dieses System so rum, dass eben diese beiden, die beiden Achsen identisch interpretiert werden. Das hängt auch von der Reihenfolge ab, wie sie, ob sie quasi sagen, ich rotiere erst X, dann Y oder Z oder erst Z, dann Y oder X oder die Reihenfolge ist entsprechend quasi. Wichtig ist, dass Sie die Mitte nehmen, um 90 Grad drehen und dann sind die zwei Achsen identisch. Sie können es nicht mehr unterscheiden. Das heißt, Sie verlieren effektiv Freiheitsgrade. Sie sind weg. Wir können mit nichts auf dieser Welt dieses System wiederherstellen, außer wir rechnen die Matrix von vorne neu aus. Das Einzige, was wir machen können. Das ist ein bisschen schade. Ich nenne das mal so. Und das klingt erstmal so richtig weit hergeholt, oh, das ist so ein rein mathematisches Problem, ja, da konstruiert so ein Informatiker wieder irgendwas zusammen. Das ist ein Problem, das die NASA hatte, und zwar mit ihrem Apollo-Programm. Der Gimbal, das sind Kardanringe bzw. eine Kardanaufhängung, das ist eine Positions, Identifikation im Weltraum, damit sie wissen, wie ihr Raumschiff orientiert ist. Sie haben nichts, sie haben ja kein Bezugssystem im Weltraum. Sie können ja nicht sagen, übrigens, der Boden ist unten, ja, da gibt es keinen Boden, der ist nicht existent. Das Einzige, was sie also machen können, ist eben ein System aufbauen, was einmal ein Referenzsystem hatte, nämlich den Boden, dann sind wir gestartet, und dann rotiert sich das entsprechend mit sämtlichen Rotationen, die sie durchführen. Das ist inkrementell. Sie können nicht auf Reset drücken, weil sie haben den Boden nicht. Der ist weg. Ja, sie sind also 100 Kilometer, 200 Kilometer, 400 Kilometer im Space oben. Da können sie nicht gerade eben mal sagen, kannst du mir gerade mal sagen, wo der Boden war? Wäre mal ganz nett. Ist ein bisschen schwierig. Das kriege ich so jetzt nicht ganz einfach hin. Das heißt, das ist typischerweise für Gyroskope und oder auch Kompasse wird das verwendet. Und das war ein wirkliches Problem, was in Apollo-Systemen vorkam. Einmal, das war so ein richtiges Riesenproblem, was sie da hatten. Die haben das dann irgendwie wieder resettet, haben ein anderes Bezugssystem einfach genommen, haben mal schnell ausgerechnet, okay, was müsste denn die Linie ideal zur Sonne sein, damit ich das rekonstruieren kann. Nachzulesen übrigens unter dem Link da unten, sehr, sehr interessant. Dass sie das entsprechend wieder versuchen auszurichten, um dann zu sagen, okay, ich kann mein Raumschiff wieder positionieren, weil ich auf einmal weiß, ich sollte die Erde in einem folgenden Winkel eintreten, weil sonst verglühe ich. Wenn ich kein Bezugssystem habe, kann ich das nicht machen. Weil ich ja gar nicht weiß, was der Winkel ist, weil ich kann ja nicht ausrechnen, wozu der Winkel ist, weil ich habe ihn nicht. Die haben wirklich aufgrund dieser Kardanaufhängung, 1, 2, 3, haben die dann quasi die zwei Gimbals, also zwei dieser Kardanringe, haben sich übereinander gelegt und es gab keine Rotation, die sie machen konnten, um da rauszukommen. Die war einfach fest, weil die auf einmal auf einer Achse gelegen sind. Und dann war das einfach nicht mehr da. Und dann so, ich mache so oder ich mache so, ist halt gleich. Es ist ziemlich schlecht. Das Ding hat das nicht mehr mitgekriegt. Die Lösung dieses Problems ist relativ einfach. Ich führe noch einen weiteren Gimbal mit ein. Also ich mache anstatt 3, mache ich 4. Ich habe quasi einen redundanten on top, der quasi nochmal eine Rotation doppelt kodiert. Und dann kann das nicht mehr passieren. Weil einer von beiden wird immer in einer Konfiguration sein, also ich kann die nicht alle auf einer Ebene bringen, sodass die auf einmal die Rotation verlieren. Das geht nicht. Kann man auch beweisen, aber das war so die Interims sofort, wir brauchen schnell irgendwas, damit uns das in den nächsten Apollo-Programmen nicht mehr passiert, Lösung. Hat funktioniert, geht auch. Sehr, sehr, sehr interessant. Also das ist ein Realweltproblem. Und das war, was auch viele Anwendungen früher hatten, weil wir haben eben einmal die Matrix ausgerechnet und dann war die Matrix halt weg. Lösung wäre, anstatt die homogenen Koordinaten 4 kreuz 4 zu machen, homogene Koordinaten 5 kreuz 5. Nö. Also damals mit dem ganzen Rendering-System war das Speicherplatz doch ein großes Problem. Jetzt wäre es dann einfach nur noch Overhead. Können wir das vielleicht ein bisschen geschickter machen? Und da schauen wir uns doch einfach mal an, was gibt es denn noch für Transformationsvorschriften für Rotation? Der erste, der einem in den Sinn kommen sollte, ist Leonhard Euler, 1707 bis 1783, der gesagt hat, ich kann die Rotation, die Euler-Rotation, HPR von E, auflegen eben als RZ, RX, RY. Das ist quasi eine Alternativrepräsentation, die ich dazu machen kann. Der Punkt ist hier, dass ich eine Rotation um lokale mitbewegte Achsen mache. Also meine Hauptachsen transformieren sich mit. Nicht die bleiben statisch in der Ecke stehen, sondern die gehören jetzt mir und ich rotiere die also einfach mal liebevoll mit. Das ist das, was er gemacht hat. Die Reihenfolge davon ist austauschbar und die Euler-Winkel sind quasi die Winkel, mathematischen Winkel in Grad, die ich verwende, um jeweils eine dieser mitrotierten Achsen zu rotieren. Bekannt sind diese drei auch als Yaw, Pitch und Roll. Roll, Yaw, Yaw, Pitch. Das ist auch so das, was man so aus der Ego-Kamera kennt, quasi wie man sich selber bewegt. Das mache ich nicht über Hauptachsen, sondern in meinem lokalen Frenet-Frame. Und da beschreibt man das typischer mit Yaw, Pitch, Roll. Noch ein bisschen Background, nehmen Sie das mal mit. Das war eigentlich ziemlich faszinierend, was dieser Mann gemacht hat. 1707 in Basel geboren, 18. September 1883 in St. Petersburg gestorben. Hat meist in Latein publiziert, also ich könnte das zum Beispiel schon mal nicht mehr. Also mein Latein ist existent auf einem, ich würde sagen, es existiert. Es ist größer Null. aber es ist nicht signifikant größer 0. Insgesamt 866 Publikationen hat dieser Mann gemacht. Er hat also auch nicht viel zu tun gehabt, also da komme ich auch noch nicht hin. Da gibt es ein ganzes Archiv zu und alles das, was Sie von der heutigen mathematischen Symbolik kennen, also die ganzen griechischen Buchstaben, die da drin sind und auch f von x zum Beispiel, geht auf diesen Mann zurück. Man kann ihn quasi als Begründer der Alanesis sehen. Keine Mathematik? Ah, gut. Also es gibt ein paar, die stimmen zu, ein paar sagen, ah, nein, der war da auch nur mit daran beteiligt und er ist nicht alleine. Anyway, 1770 im Problema algebraicum om affectionis prosus singularis memoriable. Eine beliebige Rotation, das ist jetzt für uns dann wieder interessant, lässt sich durch drei Parameter beschreiben. Zum Beispiel die drei Rotationswinkel um die bei der Hauptachsentransformation oder eine Achse oder ein Winkel. Weil Winkel und eine Achse sind eben drei Parameter, die ich dann entsprechend in 2D wunderbar beschreiben kann. Jede Rotation eines Starrer-Körpers um einen Punkt ist äquivalent zu einer Rotation um eine Achse durch diesen Punkt. Also ich kann das quasi aufeinander abbilden, auch mathematisch eindeutig aufeinander abbilden. Gut, dann schauen wir doch mal, wie sieht es jetzt mit dieser Matrizenrotation aus? Löst es uns unser Gimbal-Problem? Mit Strich kennzeichne ich eine schon fertig rotierte Orientierung. X, Y, Z sind jeweils die Winkel, die ich dann mit Alpha, Beta, Gamma dazu versehe. Und dann habe ich im Endeffekt Ry, Beta, Rx, Alpha ist gleich Rx, Alpha, Ry, Beta. Ja, also die quasi schon rotierte kann ich quasi durch einfache mathematische Transformationen, indem ich quasi weiß, das neutrale Element der Rotation ist ja quasi die Rotation gegen denselben Winkel zurück. Dann rotiere dich nach rechts und gleich viel nach links, war keine Rotation. Das ist das neutrale Element, was hier reinkommt. Zack. Auch ein neutrales Element. Kann ich das entsprechend rauskürzen. Muss nur an die Orthonormalität und die Kerneigenschaften von Rotationsmatrizen hier ein bisschen denken. Und dann komme ich im Endeffekt genau dazu, dass eben dann Rx vorne steht. Also das ist dasselbe, ob ich jetzt die Achse mittransformiere oder nicht, ist äquivalent. Das geht in 3D genauso, da ist die Rechnung ein bisschen länger, kommt aber genau dasselbe rein, mit genau demselben Trick, dass ich entsprechend das neutrale Element hier reinfüge, um eben dieses quasi einmal auszurechnen und komme dann eben zu dem Punkt, weil ich eben auch weiß, was die rotierte Matrix an dieser Stelle heißt, das ist nämlich nur die entsprechende Kette von rotiere das, dann das, dann das. Folgerung, Euler-Winkel sind äquivalent zur Matrizenrotation, also das ist gleich der dieser, hat die gleichen Vorteile, hat aber auch die gleichen Nachteile, also ein Gimbal-Lock. Schade. Beispiel dazu, H0, P90, Z-Achse ist gleich der Y-Achse. Geht ganz schnell. Gimbal-Lock. Wie gesagt, ich kann mir die Parameter einzeln merken, aber das ist nicht das Ziel. Euler Revisited habe ich die Folie genannt. Eine beliebige Rotation in 3D lässt sich durch drei Parameter beschreiben. Zum Beispiel durch drei Rotationswinkel oder Punkt und einen Winkel. Oder also eine Achse und einen Winkel. Und was heißt das denn jetzt? Also, habe ich eine Orientierung A und eine Orientierung B, langt es mir quasi in diesem 3D-System eine Richtung zu definieren. Plus einen Winkel dazu. Und dann kann ich ein beliebiges Objekt rotieren, dass es genau an diesen Punkt kommen wird. Für jede Rotation. Das hat schon Euler bewiesen. Also da brauchen wir es nicht mehr so tun, als würde das nicht gehen. Das hat Euler bewiesen. Das geht. Und das ist genau die Basis, die wir jetzt verwenden, um Quaternionen einzuführen. Die gehen auf Hamilton zurück, auch so ein kleiner Mathematiker, der vor allem die geometrische Algebra so ein bisschen definiert hat, also auch wieder so diese großen Namen der Mathematik, die immer wieder kommen, das sind vier Tuppel. Ja, wir brauchen dann quasi im Endeffekt vier Werte sozusagen, es sind aber nicht wirklich real, wirklich viele Werte, die man braucht, aber die Achsenwinkeldarstellungen sind eben quasi jetzt überdefiniert. Und diese Überdefinition ist genau das, was wir brauchen, das hatten wir schon beim Gimbal, wir brauchen vier Parameter, vier Gimbals, die sich bewegen, die können wir hier in den Quaternionen direkt einmal beschreiben. Selbes Prinzip. Das ist eine Alternative zur Achsenwinkeldarstellung, weil ich ein anderes mathematisches Modell hinten dran nehme. Und schön, das ist vor allem konsistent und es ist wirklich äquivalent. Das heißt, ich brauche dann mich jetzt nicht so tun, als würde das nicht passen. Mit imaginären Einheiten hatten Sie schon mal zu tun. Wenn Sie Quaternionen nehmen, dann haben Sie auf einmal 3 imaginäre Einheiten. Wenn Sie Oktonionen nehmen würden, hätten Sie 7 davon. Die gibt es nämlich auch noch. Aber generell lässt sich sagen, I mal I ist minus 1, J mal J ist minus 1 und K mal K ist minus 1. Ja, also eine imaginäre Einheit, nur halt eben in 3 Dimensionen anstatt in 2. Wie wir das normal haben. Das heißt, es gibt einen reellwertigen Anteil und 3 imaginäre Dimensionen. Hier ein bisschen Mathematik, die Schnelleinführung in die Quaternionen. Ich kann Quaternionen addieren. Ich addiere sie, indem ich sie komponentenweise addiere. Wenn ich eine Vektordarstellung nehme, schreibe ich einfach das Vektorprodukt, die Vektoraddition dazu. Das heißt, es ist dann Vektor x plus anderer Vektor x, Vektor y plus anderer Vektor y, etc. etc. Die Multiplikation ist ein bisschen aufwendiger. Die wird definiert über das Produkt der Skalar, das Skalarprodukt des Vektors. Hier ist das Komma. Jetzt kommt quasi der Vektor hinten dran. Skalar mal Vektor plus Skalar mal Vektor plus Kreuzprodukt. Klingt komisch, klingt aufwendig, ist aber sehr, sehr schön. Das ist quasi die Mathematik, die da hinten dran steht. Das Ergebnis davon ist, es ist assoziativ. Das heißt, wie ich klammere, ist egal. Und sehr schön für uns, gerade aus Rotationssicht, es ist nicht kommutativ. Also ich darf die Reihenfolge nicht ändern, weil das Kreuzprodukt hier quasi die feste Reihenfolge vorgibt. Alle anderen Additionen und Multiplikationen könnte ich tauschen, aber das Kreuzprodukt da hinten ist genau das, was ich brauche, um die Nicht-Kommutativität zu bekommen, die ich für Matrizen oder generell Rotationen brauche, damit ich sie eindeutig repräsentieren kann. Ich definiere die Konjugation oder das Konjugierte, indem ich sage, nimm die negative Richtung und ich definiere einen Punkt in Raum, indem ich sage, dieser skalare Anteil ist 0. Das ist auf einmal ein Punkt. So. Punkt im Raum, QP, 0. Ja, richtig, danke. Konjugation, vollkommen korrekt. Da fehlt ein J. Ich halte jetzt schon zum 4. Mal, ist noch keinem aufgefallen. Erinnere ich noch. Wenn ich orthogonale Vektoren quasi mache, dann ist das nichts anderes als eben ein Kreuzprodukt dieser Vektoren. Also wenn ich die Punkte nehme, dann fallen andere Skalaranteile entsprechend mit 0 raus. Das ist nichts anderes als das Kreuzprodukt, was ich dran berechne, unter der Prämisse, dass die auch orthogonal sind. Das heißt, das Skalarprodukt von beiden ist 0. Stehen irgendwie senkrecht aufeinander. Es gibt die Identität der Multiplikation. Das ist das Quaternion 1, 0, 0, 0. Und es gibt die Identität der Addition, das ist 0, 0, 0, 0. Also wenn ich ein beliebiges Quaternion mit dieser Identität multipliziere, kommt dasselbe raus. Wenn ich das addiere, kommt aber dasselbe raus. Das Inverse definieren wir noch. Das ist also das quasi die inverse Länge, Quadrat, S minus V mit quasi das ist die entsprechende Länge, was nichts anderes ist, wenn ich das jetzt umstelle, von Q mal konjugiert Q. Und daraus die Wurzel. Und das Einheitsquaternion kann ich definieren als, das ist, ich nehme das Quaternion selbst und teile das durch seine Länge, dann hat es eine Einheitslänge. Also soweit ist die Mathematik auch konsistent und funktioniert da auch. Jetzt wollen wir ein bisschen rotieren. Also ich rotiere ja schon die ganze Zeit, jetzt rotieren Sie ein bisschen mit. Die Rotation um einen entsprechenden Punkt, eine Achse, um einen entsprechenden Winkel, kann ich bestimmen durch Cosinus Winkelhalbe, Sinus Winkelhalbe mal diesen Vektor. Fertig. Das ist eine Rotation, das ist ein Rotationsquaternion. Mehr müssen Sie nicht wissen. Restliche Mathematik habe ich da drauf, daraus können Sie schon eine Quaternion-Rotation schreiben. So. Die Rotation um eine Achse ist die negative Rotation um eine negative Achse. Also das ist äquivalent. Also ob ich jetzt positiv rotiere oder meine Achse invertiere und negativ rotiere, ist dasselbe. Also wenn ich quasi so sage und du rotierst mathematisch positiv und wenn ich mich jetzt auf den Kopf stelle, das kann ich jetzt nicht, also es guckt nach unten und negativ ist genau dasselbe. Na, weil dann bewegt sich der Vektor ja quasi invers dazu. Kann man auch einfach ausrechnen, indem man das einfach da reinsetzt, das sieht man relativ schnell. Und handelt es sich um ein Einheitsquaternion, haben wir noch diese schöne Subeigenschaft, dass das Inverse äquivalent zum Konjugierten ist. Weil dieser, das ist 1. Wenn das 1 ist, steht hier S minus V. S minus V war bei der Konjugation ohne das J S minus V. Ja? Also da brauche ich mir da um dieses Konjugierte keine Gedanken machen, was dann eben auch meine Berechnungen zum Beispiel beschleunigen kann, wenn ich das schön mache. So. Hier nochmal der Trivialbeweis, wie man das durchführen kann, dass diese Rotation identisch ist. Minus Q ist gleich das. Ich faktorisiere dann eben raus, Cosinus ist nicht vorzeichenbehaftet, Sinus ist vorzeichenbehaftet, wenn ich den Winkel drehe. Das ist minus V, rechnet sich durch, ist V, ist identisch. So, das war so, schneller geht's nicht. Und jetzt möchte ich ein bisschen rotieren und das funktioniert wie folgt. Die Rotation des Vektors V mit dem Quaternion Q ist Quaternion mal Vektor mal inverses Quaternion. Das ist, wenn das ein Einheitsquaternion ist, Q, V, Konjugation Q gibt mir einen entsprechend transformierten Vektor. Richtig, Reihenfolge ist ja wichtig. Also ich kann jetzt nicht quasi umklammern und sagen, warum, da kann ich doch die zwei zusammenfassen, dann fällt das weg. Das geht nicht, das dürfen Sie nicht, die sind nicht kommutativ. Ja, deswegen funktioniert das auch. Eine Reihe von Rotationen ist dann natürlich einfach nur die entsprechende Schachtelung dieser Rotation, also Q, P, V, P hoch minus 1, Q hoch minus 1, die ich dann eben hier auch zusammenfassen kann. Und das heißt, diese Verschachtelung von Rotationen ist identisch zu, ich multipliziere diese Quaternionen einfach mal zusammen. Also um eine Reihe von Rotationen durchzuführen, kann ich Quaternionen auch einfach multiplizieren. Und schon habe ich die Gesamtrotation davon. Das gibt mir eine neue Achse mit einem neuen Rotationswinkel, der beide Rotationen zusammen auf einmal beschreibt. Das inverse Quaternion ist, wie gesagt, die Rotation derselben Achse mit negativem Winkel. Also wenn ich jetzt zurückrotieren möchte, ja, kann ich auch. Also das Q hoch minus 1 entspricht quasi der inversen Rotation davon. Einsetzen, Q hoch minus 1 mal Q ist Identität. Q hoch minus 1 mal Q ist Identität, ist gleich wieder V. Also ich kann quasi die Rotation rückgängig machen, indem ich einfach das inverse Quaternion nehme. Skalierung an diesem Punkt ist vollkommen irrelevant. Also ob das ein Einheitsquaternion ist oder irgendwie beliebig skaliert ist, weil dieser skalare Faktor da drin wird durch das hoch minus 1 am Ende wieder rausgenommen, weil ich daher nur die Achsen entsprechend miteinander verdrahte. Wird also rein und wieder raus multipliziert. Das heißt, ein Vielfaches eines Quaternions für Rotation beschreibt dieselbe Rotation wie ein Einheitsquaternion. Die Empfehlung daher, nehmen Sie immer Einheitsquaternionen, weil es ist egal. Da kann ich nämlich die Konjugation nehmen, anstatt das Inversum. Das geht schneller. Wenn ich das jetzt mal durchrechne, wenn ich jetzt also eine 3-Kreuz-3-Matrix mache, um quasi da Rotationen zusammenzurechnen, brauche ich 21 Multiplikationen und 18 Additionen, damit das zusammenkommt. Wenn ich jetzt zwei Quaternionen miteinander verrechne, sind das 16 Multiplikationen und 2 Additionen rein. Von der Logik her, wenn ich sage, jedes braucht eine Ob, muss Quaternion schneller sein. Das ist, sagt zumindest die Theorie. Praxis nachzulesen, Bachelorarbeit da. So mehr oder weniger. Okay, aber jetzt in den dritten Punkt, den wir dann noch brauchen, ist, nehmen wir an, wir haben ein Einheitsquaternion Q. Am Ende möchte meine Pipeline ja wieder irgendwie eine Matrix haben. Ich muss ja irgendwie trotzdem wieder ausrechnen, wo ist jetzt genau dieser Punkt. Ich kann das inzwischen sehr, sehr gut auch in der Grafikpipeline lösen. Das heißt, ich muss nicht mehr Matrizen übergeben, aber ich kann sie auch wieder ausrechnen. Das heißt, ich kann eben diese Rotation, die dieses Quaternion beschreibt, durch diese einfache Formel ausrechnen. Das ist alles, was ich machen muss, und dann bekomme ich eben die finale Rotation raus, die wieder in meine normale Matrix-Pipeline hineinpasst, wenn ich die habe, um eben auszurechnen, wie jetzt das eben in der Gesamttransformation aussieht. Wenn ich Quaternionen interpolieren möchte, kann ich sagen, die sind extrem gut dafür geeignet. Weil ich habe auch eine Achsenbeschreibung und ich kann diese Achsenbeschreibung wunderbar interpolieren, sämtliche Winkel zwischendrin, quasi von Rotation A zu Rotation B. Und die kann ich und die darf ich auch einfach linear interpolieren, weil das Einzige, was sich daran ändert, ist eben dieser Winkel Theta. Die Achse an sich bleibt ja gleich. Das heißt, ich darf das auch interpolieren. Wichtig, ich bekomme keinen Gimbal-Lock, weil der ist ja quasi diese vierte Dimension quasi inhärent mit drin. Und ich kann es interpretieren als einen 4D-Punkt auf einer Einheitssphäre. Das ist ja ein vierdimensionales System, das ist auf einer Einheitssphäre. Ich kann also Zwischenorientierung durch eine lineare Interpolation bekommen. Beachten Sie dabei, wenn Sie auf einer Kugel linear interpolieren, dann sind Sie nicht auf der Kugel, sondern irgendwo zwischendrin. Das funktioniert natürlich mal mehr, mal weniger gut. Das heißt, ich habe hier quasi meine Sphäre. Das sind eigentlich die Punkte, die ich rausbekommen wollte. Das ist die lineare Interpolation, die ich daraus mache. Für die Rotation nicht tragisch, wir hatten es ja davon. Die beschreiben immer noch dieselbe Rotation, das heißt, wir verlieren nicht irgendwie die Rotationseigenschaft, aber denken Sie daran, die sind nicht mehr normalisiert, wenn Sie da einfach linear interpolieren. Also das fällt weg. Also das Konjugierte einfach davon zu nehmen, wäre dann grob fahrlässig. Sie verletzen die Mathematik. Die Lösung, die man typischerweise da macht, ist also eine geodätische Darstellung davon zu nehmen und zu sagen, okay, du gehst halt eben nicht über diese Gerade, sondern über diese Kurve obendrauf. Ich habe eine geodäte Interpolation auf der Oberfläche, man nennt es dann die Spherical Linear Interpolation. Und LIRP, für diejenigen, die es schon mal gefragt haben, LIRP steht für Linear Interpolation. Suchen Sie sich die Buchstaben da irgendwie raus, wie das zusammenpasst. Das hat Bresenham schon mal eingeführt und das hat sich quasi als Akronym dafür etabliert. Wenn man da nach Historie dazu sucht, findet man viele nichtsaussagende Beiträge. Das große Problem, was wir haben bei der linearen Interpolation, ist, dass die kommen von Q1 nach Q2 identisch ist zu Q1 nach minus Q2. Also ich kann quasi den Bogen gehen oder ich kann den Bogen gehen. Das beschreibt dieselbe Rotation. Ob ich jetzt oben rumgehe oder unten rum, ist vollkommen egal. Aber es würde quasi für die Interpolation durchaus einen signifikanten Unterschied machen. Also der finalen Rotation ist das egal, weil am Ende ist das dann so ausgerichtet und schaut in die richtige Richtung und ist richtig orientiert. Nur wenn ich es interpoliere, macht das auf einmal einen riesen Unterschied. Und was man typischerweise dann macht, ist natürlich, ich nehme den kürzesten Weg, weil ich werde nicht den längsten Weg interpolieren, sondern den kürzesten Weg. Das heißt, ich bestimme zwischen diesen beiden Quaternionen den kleinsten Winkel. Winkel ist der Cosinus von Theta, den ich bekomme über dieses Skalarprodukt zwischen diesen beiden. Und davon nehme ich den kleinsten und sage, okay, das ist die Interpolation, die du eigentlich wolltest. Gut. Letzter großer Punkt, Slurp, das heißt diese lineare Interpolation über dem Faktor t zwischen den zwei Quaternionen, kann ich ausdrücken über folgende Formel. Das ist der Sinus da drin, Q1 plus dieses Q2 mit, das ist der Interpolationswert und Theta ist der Winkel zwischen Q1 und Q2, der dann im Endeffekt dann sagt, hier auch wieder das Problem mit Minus und Positiv, wie rotiere ich da entsprechend hin über die Center von Sphere. Das ist nur ein Projektionsproblem, dass die nicht auf derselben Fläche liegen, das ist aber gedacht identisch. Diese Interpolation ist natürlich auch für eine Reihe von Rotationen anwendbar, das heißt, ich kann die natürlich auch wieder beliebig verketten, das tut nicht weh, hat aber generell die gleichen Kontinuitätsprobleme wie eine normale Interpolation. Also Quaternionen lösen nicht Kontinuitätsprobleme, sie lösen Gimbal-Lock-Probleme und Repräsentationsprobleme. Hier kann ich natürlich dann auch, sag mal, kubische Bézier-Kurven oder Helmholtz-Kurven draufschmeißen, um mir eben eine glatte Interpolation meiner Quaternionen zu erlauben, damit die dann eben auch schöne Rotationen am Ende beschreiben. Und da gibt es auch einen Algorithmus von Rick Parent, quasi wie ich das entsprechend machen könnte, um eine schöne glatte Interpolation für Punkte im Raum zu bekommen. Das heißt, zu jedem Interpolationspunkt, also da sollst du mal hinkommen, zwei Kontrollpunkte, Bn liegt davor und An danach. Also das ist der Punkt, hier sind zwei Kontrollpunkte, die ich brauche. Ich berechne von An einen neuen Punkt, indem ich quasi schaue, okay, wie bewegt sich die Strecke weiter, und interpoliere das dann quasi halb. Das ist ein Leapfrog-Interpolator, da gibt es auch nochmal in der Vorlesung was dazu. Ich berechne ein neues Cn und das Ergebnis, was da rauskommt, ist, das wird C1 sein. Also ist quasi ableitungsstetig. Ich kann die quasi Benutzereingabe noch machen, quasi wie weit springst du, ne? Also wie weit geht der Punkt weg, um natürlich auch noch einen gewissen Grad die Glattheit dieser Kurve noch zu bestimmen bezüglich der Rotation. Also es geht hier nur um die Rotation. Also das ist ein ganz allgemeines, Entschuldigung, das war ein ganz allgemeines Interpolationsverfahren und ich kann das auf Quaternionen auch anwenden. Statt der Addition ist es dann eine Multiplikation von Quaternionen. Also ich muss Quaternionen zusammen multiplizieren, ich darf nicht addieren, das ist was anderes. Und das Halbieren, was da auch drin ist, wir haben ja 0,5 mal die Strecke, das ist Rotation zur Mitte, das ist dann Q1 plus Q2. Da addiere ich quasi beide zusammen, die quasi gedacht eine Mitte da drin haben, indem ich die beiden zusammen addiere, was dann auch wieder ein Quaternion beschreibt, aber eben quasi den Mittelpunkt zwischen diesen beiden Quaternionen. Und danach ist es dann das, was hier weiter drin geht. Wie gesagt, das ist diese Halbierung. Und ansonsten, wenn ich das hier mache, das ist dann entsprechend die Multiplikation. Gut. Zusammenfassung von heute. Parametrisches Keyframing. Welche Parameter haben wir eigentlich? Was können wir eigentlich alles da reinwerfen? Wie versuche ich das irgendwie in ein einheitliches Konzept zu bringen, nämlich den Kinegraphen, damit ich zum In-Betweens ausrechnen kann, die mir es dann erlauben, eben eine einfache Kurvenbeschreibung anzugeben, die natürlich mal weniger, mal mehr komplex sein kann, aber eine sehr, sehr schöne Möglichkeit gibt, eine beliebige Länge von einer Animation sehr einfach zu beschreiben, unabhängig davon, was Start- und Endwerte sind und auch unabhängig davon, was die Dauer dieser Animation ist. Interpolation und Approximation, verschiedene Herangehensweisen, was das Treffen dieser einzelnen Interpolationspunkte oder dieser Punkte, die ich da definiere, beschreibt. Interpolation, ich gehe durch jeden Punkt, den ich angebe, jedes Sample wird im Endeffekt getroffen, gegenüber Approximation, ich versuche nur möglichst nahe dieser Punkte zu kommen, idealerweise gehe ich durch, aber ich kann mich mehr auf andere Faktoren, wie zum Beispiel Kontinuität beschränken, die wir immer auch durchgesprochen haben. Anwendungen, Beispiele, wie kriege ich dann eben eine Interpolation zum Beispiel von stehenden Bildern heraus, also Still Images, durchlesen, parsen, verstehen, miteinander matchen und dann eben diese verschiedenen Interpolationstechniken darauf anwenden, ein Flugzeug auf einem vorgegebenen Pfad fliegen lassen mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Da muss ich eben die Fahrtsegmente ausrechnen, muss dann eben auch die Ausrichtung des Flugzeugs kennen, muss die zusammenbringen, damit eben mein Flugzeug auch immer geradeaus fliegt, mit kleinen Problemen bezüglich Sonderfälle. Senkrecht nach oben fliegen ist generell auch für ein Flugzeug in der Regel nicht so gut, aber kommt auch manchmal vor. Senkrecht nach unten äquivalent, auch nicht besonders gut, aber da gibt es entsprechend einfache Lösungsmöglichkeiten. Am Ende noch ein bisschen über Orientierung, Probleme von Hauptmatrizenrotationen und der Euler-Transformation bezüglich des Gimbal-Locks und die Quaternionen als eine alternative Repräsentation von Rotationen, gerade in 3D, die eben diese Probleme umgehen und ein sehr einfaches mathematisches Modell geben, wie ich Rotationen repräsentieren kann, sodass ich beliebige Vektoren um eine Rotation durchführen kann. Also wenn ich zum Beispiel die Hauptachsentransformation dann machen möchte, dann habe ich quasi ein Quaternion 1,0,0, ein 0,1,0 und ein 0,0,1 und dazu kommen die jeweiligen Winkel. Ich repräsentiere sie als Quaternion, rechne die beliebig zusammen und ich kann sie dann eben auch immer wieder multiplikativ zusammenrechnen. Ich brauche nie wieder zur Hauptachsentransformation zurückgehen, um eben einen Gimbal-Lock zu vermeiden. Und damit vielen Dank.